Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Lastmeile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Explore Sustainability. Heute mit Gernot Lobenberg, Leiter der Berliner Agentur für Elektromobilität, kurz EMO. Herzlich willkommen, Gernot Lobenberg, bei Explore Sustainability.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Berlin ist ja eins von, ich würde mal sagen, zwei Reallaboren in Deutschland für das Thema Mobilitätswende. Das andere ist Hamburg, wenn man die beiden Städte so als Leuchtturmprojekte herausnimmt. Wenn du heute auf die Mobilitätsstrategie des Landes Berlin blickst, was ist der klare Schwerpunkt? Radverkehr, ÖPNV, Elektrifizierung oder Systemintegration? Wo steht ihr aktuell?
Also Verkehrspolitik in Berlin ist sehr umstritten, politisch, aber auch in der Bevölkerung. Es geht immer wieder um die Frage, wie viel Platz bekommt das Auto? Im stehenden Verkehr, also im parkenden Verkehr, im ruhenden Verkehr oder eben auf der Straße. Und da gibt es im Grunde genommen zwei grobe Fraktionen. Das einmal sind die, die sagen, das Auto ist ein Verkehrsmittel wie jedes andere auch und soll Platz finden in einem Verkehrsmix in Berlin. So ist es ja derzeit im Grunde genommen auch. Und andere sagen, das Auto hat eigentlich zu viel Platz in der Stadt und ist zu dominant. Wir brauchen mehr Platz, Fläche für Radverkehr, Fußverkehr und andere Dinge. Und das wird auch bei der Wahl in Berlin jetzt im September eine Rolle spielen, dieses Thema Verkehrspolitik. Und dann wird sich das möglicherweise nochmal entscheiden. Aber zurzeit würde ich sagen, gibt es keine klare Richtung, im Gegensatz auch zu anderen Städten, auch in Europa, wo man sagen könnte, da hat ein Verkehrsmittel Priorität. Zurzeit wird im Grunde genommen alles versucht. Und E-Mobilität gehört dazu, hat aber neben einer Förderung von Fahrzeugen, letztendlich auch verkehrlich, jetzt keine Privilegien in Berlin.
Das ist tatsächlich ein guter Einstieg, wenn wir über das Thema Verkehrspolitik reden. Das Beispiel aus meiner Sicht, was sehr strukturiert und strategisch an das Thema herangegangen ist, ist Paris mit den Rahmenbedingungen, die es halt schafft. Auf der einen Seite sehr klar das Thema Elektromobilität fördert, auf der anderen Seite natürlich auch hingeht und alternative Mobilitätsformen in den Vordergrund stellt, die Innenstadt verdichtet hinsichtlich, was überhaupt an Mobilität in die Stadt rein darf. Ist das in Deutschland überhaupt darstellbar? In Berlin, wenn du in den Kiezen bist, ist das natürlich die große Bitte, in Anführungszeichen, die Kieze mobilitätsfreier zu machen, zumindest halt was das Auto anbelangt. Aber ist das in Deutschland durchsetzbar?
Also Deutschland ist Autoland, muss man ganz klar sagen. Das ist alles schwerer durchzusetzen, auch von den ganzen Narrativen. Auto ist Wohlstand, das wurde ja jahrzehntelang nicht nur propagiert, sondern auch praktiziert ja in Deutschland. Das ist natürlich eine Sache, die schwer zu verändern ist, überhaupt Veränderungsbereitschaft im Bereich Mobilität ganz generell. Mobilität ist ja ein Gewohnheitsthema, das heißt, das sind Routinen, die da laufen und daran was zu ändern ist halt sehr, sehr schwer. Das ändert sich übrigens interessanterweise ja, wenn man umzieht oder wenn man einen neuen Arbeitsplatz bekommt, dann ist es einfacher, das Mobilitätsverhalten zu verändern, welche Richtung jetzt mal auch immer, weil man sich ja entsprechend anpassen muss. Dann geht das immer ganz einfach. Aber sobald jemand anfängt, in die eigene Mobilität reinzugrätschen, wird es dann schwierig. Und Deutschland als Autoland ist es besonders schwer. Man darf auch nur nicht vergessen, wenn man heute nach Amsterdam oder nach Kopenhagen oder sowas schaut, die Kämpfe, die dort geführt worden sind, auch pro oder contra Auto, sind vor 20, 30 Jahren dort auch geführt worden. Das war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Auseinandersetzungen waren da genauso groß mit allen Argumenten, die wir heute auch kennen. Das heißt, Deutschland, auch Berlin ist da, ich sage jetzt mal 20, 30 Jahre zurück. Die Diskussionen haben wir heute und ich glaube, wenn man in der Praxis dann sieht, was es für positive Veränderungen für die Städte bedeutet, Aufenthaltsqualität beispielsweise, Belebung auch von Innenstädten, dann sind die Leute auch vielleicht eher bereit, Veränderungen in Kauf zu nehmen, als zu sagen, nee, wir wollen den Status quo eigentlich gar nicht ändern.
Macht in Berlin Auto überhaupt Sinn, ein eigenes Auto?
Ja, brauchen ist ja immer so eine relative Frage. Da kommt ja interessanterweise dann immer die Krankenschwester, die dann Nachtschicht hat, ins Spiel oder der Polizist, der entsprechend dann Nachtschicht hat oder auch da flexibel sein muss. Also brauchen ist immer relativ eine subjektive Wahrnehmung, die da eine Rolle spielt. Es gibt auch Leute, die einfach aufs Auto angewiesen sind, weil sie mobilitätseingeschränkt sind, Behinderte beispielsweise, ältere Menschen, darf man immer alles nicht vergessen. Man kann aber auch nicht pauschal sagen, Berlin ist nicht gleich Berlin. Also wir haben in den Außenbezirken, sieht die Welt in Berlin ganz anders aus als im Innenstadtbereich, wo eben dann der ÖPNV nicht so stark ausgebaut sind, wo im Außenbereich keine Carsharing oder sonstigen Sharing-Angebote vorhanden sind. Die sind in der Innenstadt sehr, sehr stark. Und das muss man immer vor Augen halten. Auch die Autobesitzquote ist sehr unterschiedlich. Also wenn man sich mal im Prenzlauer Berg zum Beispiel umschaut, da haben nur 13% der Menschen dort überhaupt ein eigenes Auto. Das heißt also 87% haben überhaupt gar kein Auto. Und es sieht aber in Außenbezirken wieder ganz anders aus. Da haben auch wie im deutschen Durchschnitt 60% eigenes Auto letzten Endes, also die Mehrheit. Und das muss man immer berücksichtigen, wenn man über diese Angebote letzten Endes dann spricht. Und es ist klar, wenn ich ein eigenes Auto habe, fahre ich damit auch. Dann will ich damit auch fahren. Das ist eine Investition. Das ist ein Mobilitätsversprechen, was bei mir vor der Tür steht, dann will ich damit auch fahren und zwar überall hin. Wenn ich mal kein eigenes Auto habe, dann bin ich überhaupt erstmal offen für Uber, für Roller, für ÖPNV, für Radverkehr und für andere Dinge. Das heißt, da ist schon so eine Entscheidung beim Autokauf, beim eigenen Autobesitz eigentlich getroffen. Das wird sich möglicherweise radikal ändern, wenn wir über das automatisierte Fahren sprechen, wo man dann sagt, ich brauche gar kein eigenes Auto, ich werde ja gefahren und kann jederzeit das Mobilitätsversprechen, die Garantie in Anspruch nehmen, auch über eine Dienstleistung. Da wird sich, glaube ich, noch einiges tun.
Wie steht die Stadt Berlin generell zum Thema autonomen Fahren?
Grundsätzlich positiv. Wir versuchen gerade im Bereich des ÖPNV, gerade im ländlichen Bereich oder im außerstädtischen Bereich, in Außenbezirken mit kleinen Shuttles künftig zu fahren. Das heißt, dass dort Zubringer eingerichtet werden für den ÖPNV, für S-Bahn-Stationen, für U-Bahn-Stationen. Das ist so ein Ziel oder eine Vision, die auch gerade die BVG und auch die Stadt letzten Endes dann verfolgt. Was das autonome Fahren angeht im privaten Bereich, ist man erstmal sehr zurückhaltend, weil da die Frage ja ist, führt das eigentlich zu mehr Verkehr oder zu weniger Verkehr? Also mehr Verkehr im Sinne von, dass plötzlich Menschen, die keinen Führerschein haben, mit dem Auto fahren oder auch Kinder zur Schule gebracht werden, abgeholt werden. Das ist ja immer noch die Frage, ist es am Ende des Tages wirklich verkehrsreduzierend beim privaten automatisierten Fahren oder nicht? Und da gibt es keine klare Richtung im Moment, da wartet man ab.
Wäre das für Taxiunternehmen nicht eine ideale Lösung?
Auf jeden Fall. Also die Fahrerkosten liegen bei etwa 60% beim Taxi oder auch beim Sharing-Angebot wie Uber oder Bolt oder wie sie alle heißen. Und das ist, glaube ich, ein Geschäftsmodell, wenn da die Preise auch dann damit runtergehen, das durchaus attraktiv ist für viele Fahrgäste in der Stadt, dass sie auf solche Angebote noch stärker zurückgreifen als heute schon.
Du hast den ÖPNV angesprochen. Wenn wir uns Berlin anschauen, ist gerade die BVG natürlich sehr stark dabei, auf E-Busse zu setzen. Da hast du in Deutschland eine recht heterogene Ausrichtung. Es gibt Städte wie die Stadt, aus der ich komme, Saarbrücken, die letztens noch 24 Wasserstoffbusse eingekauft hat und dafür eine eigene Elektrolyseuranlage für unglaublich viel Geld baut. Die Frage ist es wirtschaftlich? Aber das muss Saarbrücken beantworten. Aber man sieht, dass natürlich viele Wasserstofftankstellen, Bremen ist, glaube ich, gerade in Not.
Berlin auch.
Berlin auch. Ja. Deine Ansicht, ist Wasserstoff für den ÖPNV tatsächlich noch eine Alternative?
Aus meiner Sicht nein. Also für den PKW, glaube ich, ist die Sache auch entschieden. Das heißt, gerade für den Nutzfahrzeugbereich könnte das eine Nische sein. Aber ich bin ja Ökonom, der Volkswirt. Es ist eine Frage des Preises. Ist das wirtschaftlich oder nicht? Und ich sehe das nicht, dass Wasserstoff für die Mobilität wirtschaftlich ist. Und nicht wirtschaftlich sein wird. Wir brauchen Wasserstoff für ganz andere Bereiche, für Industrie, für den Chemiebereich. Wenn da wirklich Klimaneutralität wirklich als Ziel verfolgt wird, dann werden da die Preise gezahlt werden, die in der Mobilität überhaupt nicht wirtschaftlich sind. Und die Preise im Bereich Strom werden ja hoffentlich in den nächsten Jahren auch runtergehen durch die Energiewende. Davon gehe ich ja mal fest aus und hoffe ich auch. Und Batteriepreise auch. Das heißt, der Gap wird eigentlich immer größer werden in dem Bereich, dass ich Wasserstoff für die Mobilität eigentlich überhaupt gar nicht sehe. Das mag im Bereich Flugverkehr vielleicht nochmal anders sein.
Auf jeden Fall.
Aber für den Bereich Schiene und für den Bereich Straße sehe ich das gar nicht. Interessanterweise vielleicht noch eine kleine Anekdote aus Berlin. Natürlich hat sich die BVG auch mit Wasserstoffbussen beschäftigt. Und dieses große Problem, was wir hatten in der Stadt, war, dass man natürlich Wasserstoff vorhalten muss in entsprechenden Tanks. Und zwar an Mengen, dass da mal auch mal ein, zwei Tage diese Busse auch fahren können mit diesem gelagerten Wasserstoff. Nur, das ist letzten Endes, das ist Gefahrgut. Wo kann ich also Wasserstoff in entsprechenden Mengen, auch wenn es mehrere Tankanlagen letzten Endes sind, in so einer verdichteten Raum mit diesen Abständen und so weiter überhaupt lagern. Und allein das war das K.O.-Kriterium zu sagen, in Berlin können wir mit Wasserstoff nichts anfangen. Weil wir einfach die ganzen Flächen, die Lagermöglichkeit überhaupt gar nicht haben.
Ja, dann hast du immer noch das Argument gehabt am Anfang oder in Gegenden, wo die Topografie entscheidend ist, da ist Wasserstoff immer noch gegenüber batterieelektrischen Antrieben im Vorteil. Aus meiner Sicht heutzutage auch nicht mehr. Ein E-Bus hat mindestens die gleiche Reichweite wie ein Wasserstoffbus, wenn nicht in den neuen Modellen sogar schon weiter. Und Effizienzgrade, Wasserstoff zu reiner elektrischer Batterie, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, ist vom Effizienzgrad tatsächlich ein meilenweiter Unterschied. Wie schaffen wir es, das Thema Aufbau von Ladeinfrastruktur schneller zu realisieren? Die BVG ist dann vielleicht nochmal ein bisschen näher dran an den VNBs, weil es irgendwo auch eine Wechselwirkung gibt. Aber wir stellen immer wieder fest, dass Netzanschlussanfragen oder Netzkapazitätserweiterungsanfragen irre lange dauern. 3 Monate ist schnell, 6 Monate ist der Standard. Und alles darüber hinaus ist tatsächlich für Unternehmen, die sich damit beschäftigen und ein großer Kunde von uns, der die Pakete jeden Tag in die Heime bringt und die Post, der hat mittlerweile über 500 seiner Sites umgerüstet auf Elektromobilität. Bedeutet, die Verbrennerfahrzeuge werden zu einem Tag X ausgeflottet. Dann muss die Ladeinfrastruktur stehen. Und dann kommen die E-Fahrzeuge. Und dann kommt der VNB und sagt, ja, jetzt brauche ich aber noch 4-5 Monate länger. Du lächelst. Das heißt, das ist hier in Berlin wahrscheinlich ähnlich. Generell meine Frage in unserem Podcast, wie kann man das ändern? Wie kann man VNBs, die ja per se aus meiner Sicht nicht unwillig sind, wie kann man die besser enablen, schneller zu werden?
Also wir haben das große Glück, dass wir in Berlin nur einen Verteilnetzbetreiber haben, Stromnetz Berlin, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten und die machen wirklich einen guten Job. Man muss sich aber auch vor Augen halten, dass die Verteilnetzbetreiber ja nicht nur das Thema Elektromobilität vor der Brust haben. In Berlin sind die meisten oder die größten Herausforderungen im Bereich der Wärmewende, sprich Wärmepumpen, ans Netz zu bekommen, in der ganzen Breite. Das nächste Thema ist Solar, wo es ja in beide Richtungen letzten Endes geht. Das heißt, da das Netz zu ertüchtigen. Das dritte sind Rechenzentren, die entsprechende Leistung brauchen. Und dann kommt erst in der vierten Stelle das Thema Elektromobilität. Das heißt, die Herausforderungen sind sehr groß. Und in Berlin ist es beispielsweise so, dass bis 2032 sich der Stromverbrauch verdoppeln soll. Das heißt also eine Verdopplung im Grunde genommen nicht gleich der Kapazität, aber zumindest des Energieverbrauchs in den nächsten, was sind das jetzt, 8 Jahre, 6 Jahre. Mhm. Das heißt, es ist eine große Herausforderung, vor der wir letztendlich stehen. Das heißt, die Verteilnetzbetreiber müssen ohnehin massiv investieren. Und investieren heißt, und das ist doch schon gleich die Antwort auf die Frage, stärker digitalisieren. Diese Prozesse, die sind also schon sehr stark dran, das zu digitalisieren, auch über Selbstauskunft und Prognosen und so weiter. Das nächste ist Personal entsprechend aufzubauen, was im Arbeitsmarkt auch nicht ganz so einfach ist, aber da muss auch entsprechend investiert werden. Und das dritte ist natürlich vorausschauende Planung, denn wir haben ja im Bereich Elektromobilität die Erwartung, wenn ich eben, du hast es gerade nochmal geschildert, investiert habe oder mich entschieden habe, elektrisch zu fahren, dann will ich ja relativ schnell meine Ladeinfrastruktur haben. Das passt aber nicht zu den Planungshorizonten der Verteilnetzbetreiber, zumindest nicht bei Mittelspannung oder sogar Hochspannung. Das heißt, da reden wir ja von Zeiträumen von 2, 3 oder sogar 5 bis 10 Jahren, um da Netzanschlüsse hinzubekommen. Und das passt natürlich gar nicht zusammen. Und letzten ist es ja so, durch diesen sehr stark regulierten Markt können ja Verteilnetzbetreiber gar nicht im Voraus investieren, im Voraus planen, auf Verdacht. Da müssen ja ganz konkrete entweder Netzanfragen vorliegen oder wirklich, sagen wir mal, eine belastbare Grundlage, um dort zu investieren, damit die Netzentgelte entsprechend nicht in Höhen gehen, die nicht vertretbar sind. Und das sind Themen, da muss auch der Gesetzgeber nochmal ran. Wie kriege ich das im Grunde genommen zusammen, dass man auch vorausschauend nicht nur planen, sondern auch was umsetzen kann. Und das ist ein Thema, das betrifft, glaube ich, ganz Deutschland, wie man da im Bereich der Regulierung zu einer vorausschauenden Planung kommt. Und das betrifft dann nochmal ganz stark auch das Thema Autohöfe oder Rastanlagen, wenn wir an das Thema E-Lkw denken, wo ja teilweise gar keine Stromanschlüsse oder nur sehr geringe Leistungen letztendlich anliegen. Das heißt, das wird nochmal ein Riesenthema sein, wie man das regeln kann.
Einer der Disruptionspunkte. Der andere, wir haben eine andere politische Landschaft auf Bundesebene als noch vor 2 Jahren. Jetzt will ich nicht darüber diskutieren, was besser und was schlechter gewesen ist, aber es hat sich verändert, geht in eine andere Richtung. Merkt ihr das bei Projektentscheidungen? Gibt es mehr Zurückhaltung in Projekten von euren Partnern, die mit der IMO zusammen Projekte in Berlin planen? Oder ist es nach wie vor im Flow, so wie es bisher der Fall gewesen ist?
Also die Zurückhaltung auch der Investitionsneigung ist ganz klar zurückgegangen. Mhm. Der Markt entwickelt sich nicht so, wie wir uns das alle mal vorgestellt haben, also nicht in der Geschwindigkeit. Das heißt, es gibt überall eine, ich will nicht sagen starke, aber eine stärkere Zurückhaltung bei Investitionen, und zwar sowohl bei Fahrzeugen als auch bei Ladeinfrastruktur. Viele CPOs, die sehr vorausschauend investiert haben, haben heute nicht die Auslastung, die sie eigentlich haben wollten oder bräuchten, und halten sich entsprechend zurück. Das muss man sagen, ist durch die Bank das Thema. Gleichwohl sieht man, dass die Nachfrage weiter ansteigt, wenn auch nicht in dem Maße, wie man das im Grunde genommen gedacht oder geplant hat. So ist in Berlin zum Beispiel, jeder dritte neue PKW ist in Berlin elektrisch. Und auch in Deutschland ist ungefähr, glaube ich, jeder dritte elektrisch. Das ist eine Frage der Zeit, bis die Marktdurchdringung da entsprechend dann da ist. Aber die Geschwindigkeit, die man mal angenommen hat, ist halt nicht da. Und das führt natürlich zu einer Verunsicherung. Jetzt ist das Thema wieder Kaufprämie, was eine Rolle spielt, was auch den Markt wieder verunsichert. Also ist es im Grunde genommen so ein bisschen Hü-Hott in der Politik, was die Förderung von E-Mobilität angeht, was dem Markt letztendlich nicht gut tut. Aber es gibt auch positive Entwicklungen, dass man das Thema Mehrfamilienhäusern jetzt angeht. Also Berlin beispielsweise, 70-80% der Menschen wohnen in Mietwohnungen, oft in Geschosswohnungsbau, nicht immer. Und da ist ein großer Hebel natürlich zu Hause laden, am Arbeitsplatz laden, dass man da in die Gänge kommt. Und da sehen wir schon, dass da Förderprogramme vom Bund kommen, die auch in die richtige Richtung gehen.
Ist die Kaufprämie die richtige Förderung?
Da gibt es 2 Antworten drauf, ja und nein. Nein, deshalb, weil ich glaube, dass am Ende des Tages unterm Strich nichts davon übrig bleibt. Die Preise werden möglicherweise wieder aufgeschlagen dann beim Verkauf. Möglicherweise auch bei Gebrauchten, aber psychologisch hat es, glaube ich, schon einen Effekt bei Privaten, dass man sagt, okay, jetzt will ich aber hier noch ein Schnäppchen mitnehmen, jetzt steige ich da ein. Also psychologisch, glaube ich, bringt es schon was, aber rational, glaube ich, nicht eine Kaufprämie.
Ja, würde ich genauso bewerten. Mhm. Weitere Förderprogramme, die anstehen, ist das Thema Depot-Charging. Großes Projekt der Bundesregierung. Wie viele Logistiker hat Berlin?
Ja, die Logistik findet natürlich in Berlin statt, aber die meisten Logistiker sind in Brandenburg, im Umkreis von Berlin, mit denen wir auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Den hat Berlin reinfahren, wieder rausfahren. Aber natürlich spielt das für Berlin auch eine große Rolle. Wie kann man an Depots entsprechend laden oder an Lade- oder Entladestellen laden? Wir haben viele Gewerbegebiete, wo nicht nur Logistiker sitzen, sondern eben auch Handel sitzt und andere, die größere Nutzfahrzeuge haben. Also für Berlin spielt es schon eine Rolle, aber da vor allem das Thema Depotladen. Das Thema Langstrecke findet in Berlin in der Form natürlich nicht statt. Das ist dann in Brandenburg und woanders. Das heißt, wir haben mit dem Thema schon sehr stark zu tun. Und man darf auch nicht vergessen, es geht ja nicht nur um Logistik, es geht auch um Müllentsorgung, es geht um Wasserbetriebe, die entsprechende Fahrzeuge haben. Es geht um andere Versorger, die mit größeren Fahrzeugen auch fahren. Bau beispielsweise, Bauindustrie ist ein großes Thema, die natürlich auch lokal dann stattfindet. Das heißt, da ist schon mit Nutzfahrzeugen sehr viel zu tun in der Richtung. Und es gibt wenige Logistikzentren auch noch in Berlin, aber die meisten, wie gesagt, in Brandenburg.
Ist ein gutes Stichwort, das Thema Nutzfahrzeuge im kommunalen Bereich. Gerade das Thema Abfallentsorgung sehen wir gerade im Hochlauf. Also viele Abfallentsorger deutschlandweit stellen gerade auf Elektromobilität um. Wie steht Berlin da?
Also die Berliner Stadtreinigung, BSR, ist sehr gut aufgestellt, was Elektromobilität angeht. Wir haben schon vor über 10 Jahren das erste elektrische Müllfahrzeug, auch mit Wasserstoff übrigens, probiert, da was zu machen, was aber auch wieder eingeschlafen ist. Das heißt, da gibt es erste Fahrzeuge in der Richtung. Den Pkw-Fuhrpark hat man weitgehend schon umgestellt. Übrigens auch bei der BVG, die haben ja auch einige an Pkws, sind schon vor Jahren komplett auf 100% Elektro umgestellt worden. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber man ist da eingestiegen und man hat ganz klar erkannt, dass das die Richtung ist, in der man auch gehen wird, mit Elektrofahrzeugen zu fahren, auch im Nutzfahrzeugbereich.
Wenn wir nochmal auf das Thema Ladeinfrastruktur zurückkommen. Berlin bietet sich ja eigentlich an und eines der ersten Startups in dem Bereich war ja auch ein Berliner, Ubitricity, sehr erfolgreich in London. Warum nicht in Berlin? Weil gerade das Thema Kiezladen könnte man ja durch Laden auf kleinem KW-Niveau durchaus forcieren. Weil aus meiner Sicht, DC-Laden ist nicht das Thema. Du kannst am Rewe-Markt im Zweifelsfall laden, du kannst bei McDonald's laden. Da bieten sich genug Möglichkeiten, mal kurz zwischenzuladen, wenn die Notwendigkeit da ist. Aber das Thema Kiezladen, du hast es vorhin angesprochen, Wohnhäuser ist eine Option. Aber auch die haben ja nicht immer Stellplätze. Wie viele Altbauten in Berlin haben überhaupt die Möglichkeit, Stellplätze anzubieten? Das heißt, die Leute stehen auf der Straße und da braucht es die Ladeinfrastruktur. Wie geht Berlin damit um?
Also Ubitricity war sicherlich am Anfang ein dickes Brett für Berlin. Da ging auch die Erwartung teilweise sehr stark nach oben, dass man gesagt hat, warum kann man nicht jede Laterne in Berlin ausstatten? Ist doch wunderbar zum Laden. Aber muss auch heute unterm Strich sagen, dass wir in Berlin knapp 1000 Ladepunkte an Laternen haben. Die meisten werden von Ubitricity betrieben, einige von Stadtwerken, auch vom Bund gefördert. Also wir haben schon Laternenlader von Ubitricity jetzt im Aufbau. Aber da musste man auch, Stichwort Erwartungsmanagement, erstmal Erfahrungen natürlich sammeln. Was sind überhaupt die rechtlichen Vorschriften, was den Bauraum beispielsweise betrifft? Das in Laternen soll es ursprünglich integriert werden. Das ging aber nicht, weil die rechtlichen Vorschriften, was den Bauraum anging, da nicht passt. Dann mussten die als Rucksack draufgesetzt werden.
Dann war es nicht mehr so richtig attraktiv für Ubitricity, genau.
Dann gab es das Thema Eichrechtskonformität, das heißt, die ersten sind gar nicht eichrechtskonform, die jetzigen, die jetzt installiert sind, natürlich schon. Dann ist das Thema der Stabilität von solchen Laternen, wenn ich da rumbohre an so einer Laterne. In Berlin sind viele alte Laternen, auch da hat man festgestellt, okay, die alten Laternen, die kann man eigentlich gar nicht nachrüsten. Was man dazu gekommen ist, eigentlich nur da, wo ohnehin eine neue Laterne installiert werden muss. Da gleich von vornherein so einen Rucksack draufzusetzen, das ist die entsprechende gute Variante. Und dann kommt dazu, dass natürlich an vielen Laternen auch Parken gar nicht erlaubt ist. Da ist gar keine Parkmöglichkeit drin in der Laterne. Und der größte Clou war dann noch, dass ja in Ostberlin an den alten sozusagen Standorten das Lampennetz komplett an- und ausgeschaltet wurde, zentral. Das heißt, da war tagsüber gar kein Strom drauf. Da war nur Nachtstrom drauf, wenn die Laterne angeschaltet war. Also sprich 1000 sozusagen Dinge, wo man plötzlich gemerkt hat, von diesen, ich sag mal, 100% an Laternen, die man mal im Auge hatte, bleiben am Ende des Tages vielleicht noch 5% übrig, die geeignet sind mit allen diesen ganzen Voraussetzungen. Was aber auch schon eine große Zahl ist, muss man ja auch dazu sagen. Wenn man die 5% ausgeschaltet, geht das schon. Das heißt, da wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel. Aber es ist eine interessante Option in diesem ganzen Portfolio von Lademöglichkeiten in der Stadt, die man hat. Und die ursprüngliche Idee war ja auch, dass man ganze Straßenzüge ausrüstet mit Laternenladern, damit sozusagen gerade im Außenbereich. Und da war es dann aber so, dass die trotzdem zugeparkt worden sind. Das heißt, die ersten Lader wurden überhaupt nicht abmarkiert mit Parkverboten. Mittlerweile ist man auch so weit, dass man sagt, wir wollen da Parkverbote machen, weil da doch dann der Parkdruck so hoch ist, dass da Verbrenner stehen. Das heißt, das ist wirklich ein Portfolio und nicht die einzige Lösung für die Stadt mit Laternenladen.
Habt ihr in Berlin schon von Rheinmetall den Bordsteinlader ausprobiert?
Also wir sind in Kontakt. Wir gucken, ob es Möglichkeiten gibt, das mal auszuprobieren. Bisher ist mir kein Projekt bekannt. Für den öffentlichen Raum sehe ich das ehrlich gesagt nicht, aber für den privaten Raum, gerade eben beim Mieterladen oder bei gewerblichen Laden, kann ich mir das schon vorstellen, also auf privaten Flächen. Da gucken wir aktuell noch, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Option.
Düsseldorf und Köln, also Düsseldorf verständlicherweise, forcieren das Projekt. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil im Rahmen der Elektromobilität und gerade Ladeinfrastruktur gibt es ja auch zwei, drei Regeln. Das eine ist die Zugänglichkeit, Barrierefreiheit. Das sehe ich halt dabei kritisch, weil es ist am Boden und gerade für Menschen, die in der Mobilität eingeschränkt sind, ist es schwierig, da dran zu kommen. Auf der anderen Seite ist es eine sehr smarte Lösung. Die fällt nicht auf, die kann gut integriert werden, ist eichrechtskonform.
Kann nachgerüstet werden.
Kann nachgerüstet werden. Also eigentlich ein spannendes Projekt, aber muss man halt immer von zwei Seiten betrachten. Und da sind wir beim Thema Eichrecht. Eichrecht wird ja jetzt in einen europäischen Kontext gesetzt. Das ist auch gut so, weil diese Insellösung auf Dauer, glaube ich, eher eine Schutzfunktion gewesen ist. Oder das war sie ja von Anfang an eine Schutzfunktion für den deutschen Markt. Jetzt wird es einigermaßen vernünftig auf Europa standardisiert. Braucht es das im AC-Bereich? Im DC-Bereich sehe ich tatsächlich die Notwendigkeit. Aber gerade wenn wir über solche Produkte reden wie Ubitricity oder Rheinmetall, aber auch alle anderen AC-Anbieter im innerstädtischen Bereich, ist es da notwendig?
Also ich sehe da schon so eine Art Überregulierung in diesem Bereich. Ich glaube, man braucht schon Vertrauen in die Abrechnung, wenn man entsprechend öffentlich lädt, ob nun AC oder DC, das braucht man schon.
Ja.
Aber ob man, sag mal, diese Überregulierung braucht, auch gerade was jetzt diskutiert wurde an öffentlichen Terminals, was Kartenleser angeht, was Anzeigen angeht und so weiter, dass man sagt, es kann nicht alles appgesteuert sein, da bin ich ein bisschen skeptisch, da sollte man, glaube ich, ein bisschen flexibler im Grunde genommen agieren. Aber ich glaube, insgesamt im Eichrecht passiert zu viel.
Wenn du 3 Wünsche frei hättest für die nächsten 15 Jahre, was wäre das?
Mehr Planungssicherheit, dass man, was ich gerade schon gesagt habe, sowas wie eine Zero-Emission-Zone beispielsweise einrichtet, um zu sagen, wir wollen in 5 Jahresscheiben beispielsweise dann entsprechend oder meinetwegen in 10 Jahren Zero-Emission haben in Berlin. Das wäre auch sicherlich ein guter Treiber, auch natürlich für die Lebensqualität in Berlin wäre das ein Thema.
Warum ist das so schwierig in Deutschland?
Weil die Politik sich nicht traut. Und weil es natürlich Riesenwiderstände entsprechend gibt, was ich vorhin schon sagte, Routinen, Veränderungen, dass der Staat mich regulieren will, all diese ganzen Dinge, das sind halt Aufregerthemen. Verkehr und Mobilität ist ein Aufregerthema und da gibt es immer Konflikte. Nicht nur in Berlin, überall. Und da traut man sich nicht ran, weil man auch das unberechenbar ist, wie dann die Reaktionen am Ende des Tages dann aussehen. Also das ist ein Wunsch, den ich habe, dann, dass wir beim Thema in Wohnimmobilien, also Geschosswohnungsbau, dass wir da mal einen richtigen Schub nach vorne kriegen, weil da ist das Thema Geschäftsmodell, wer investiert, was kostet das überhaupt und so weiter. Da ist noch einiges zu tun. Ja, und das Dritte wäre, dass wir tatsächlich mehr zu einer Integration auch mit der Energiewende, mit der Energiewirtschaft kommen. Stichwort bidirektionales Laden, Speichermöglichkeiten, all diese ganzen Dinge. Da gibt es ja noch viele Dinge zu deregulieren, anzupassen, tariflich, rechtlich, aber auch ganz praktisch letzten Endes bis hin zu den Fahrzeugen. Welche Fahrzeuge können das und so weiter. Da sehe ich Krisenpotenzial und da würde ich mir eigentlich größere Fortschritte wünschen. Also vor 15 Jahren habe ich angefangen, da hat man damals schon drüber gesprochen. Wie kann man das eigentlich nutzen, bidirektional hier vorzugehen, auch Stichwort Resilienz. Jetzt sind wir 15 Jahre weiter und haben ein paar Pilotprojekte, haben also gesehen, dass es technisch funktioniert, dass es eigentlich vom Systemgedanken her funktioniert, aber die praktische Umsetzung eben nicht skaliert aktuell. Ne? Und da würde ich mir wünschen, als dritten Wunsch, dass wir da einen großen Schritt vorankommen. Oder es vielleicht einfach praktisch umgesetzt ist, einfach in der Breite.
Absolut. Und ich glaube, das war ein perfektes Ende. So als Fazit, Berlin hat eine ganze Menge erreicht. Ich glaube, wenn man andere Städte vergleicht, sind es genau die gleichen Herausforderungen, die es auch in München und in Hamburg gibt. Viel hat mit Regulierung zu tun und noch viel mehr hat damit zu tun, dass Politik aus meiner Sicht verlässlicher sein muss. Und damit will ich einzelne politische Strömungen gar nicht bewerten, aber das Auf und Ab von Förderungen in den letzten 4 Jahren war, glaube ich, nicht dienlich dafür, dass Investitionsentscheidungen vernünftig getätigt worden sind. Kommunikation muss besser werden, aus allen Bereichen, ob das jetzt Bundesebene ist, Landesebene oder im kommunalen Bereich, weil das Thema Elektromobilität ist einfach super einfach zu verstehen, wenn man es nicht bewusst kompliziert macht. Und ich persönlich bin immer gerne in Berlin, weil es wirklich einfach ist, sich in Berlin vernünftig zu bewegen mit erneuerbar betriebenen Verkehrsmitteln.
Mhm.
Daher herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Wunderbar, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich würde noch einen Punkt ergänzen.
Auf jeden Fall.
Was wir auf jeden Fall mehr auch brauchen, ist mehr Mut.
Ja.
Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung. Und auch mehr Risikobereitschaft. Denn wir wissen ja aus der Finanzwissenschaft, Chancen und Risiken hängen sehr stark miteinander zusammen. Ohne, dass ich Risiken eingehe, habe ich nicht entsprechend die Chancen. Und dass wir damit ein bisschen bewusster umgehen und damit mehr auch Mut haben, ich glaube, das kann uns auch sehr, sehr gut tun.
Ein guter Abschluss. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.